Respekt, der Podcast vom LSVD.
Ich sage heute herzlich willkommen zu einem ernsten, aber für den LSVD sehr entscheidenden Thema. Wir haben uns seit Jahrzehnten dafür eingesetzt, dass am 27.01.2023 ein historisches Ereignis stattgefunden hat aus unserer Sicht. Denn an diesem Tag stand die Gedenkstunde im Bundestag anlässlich des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus unter dem Schwerpunktthema Lesben, Schwule, Bisexuelle, Inter- und Transverfolgte, Inhaftierte und Ermordete. Und in dieser Folge will ich die historischen Hintergründe, die Bedeutung des Gedenkens für die Community, aber auch die ganzen einzelnen Schritte aufarbeiten, wie es jetzt zu dieser historischen Gedenkstunde kam. Das Ganze mache ich wie immer nicht allein, aber ich führe auch kein klassisches Interview. Hier hört ihr heute Ausschnitte aus der Vorabendveranstaltung zur Gedenkstunde. Am 26. Januar hat nämlich das Bundestagspräsidium es uns ermöglicht, zum Thema LSBTIQ-Verfolgung im NS ein Podium im Bundestag zusammenzustellen, unter dem Titel Gedenken bedeutet Handeln. Es war ein gemeinsames Werk der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas, der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, und moderiert wurde das Ganze von LSVD-Bundesvorstand Henny Engels, die sich seit Jahren für das Thema einsetzt und die ihr auch schon in der letzten Folge hören konntet. Beginnen möchte ich erst einmal mit der Frage, was die wissenschaftlich fundierten und historischen Tatsachen sind. Wer genau aus der LSBTIQ-Community wurde im NS mit welcher Begründung verfolgt? Relativ eindeutig lässt sich sagen und historisch auch schon am frühesten erforscht, waren homosexuelle und bisexuelle Männer. Sie wurden verurteilt nach dem Paragraphen 175, dem Verbot von männlicher Homosexualität. So auch Karl Gorath, dessen Schicksal in der Gedenkstunde durch den offen schwulen Schauspieler Jannik Schümann vorgetragen wurde. Ein Ausschnitt.
Die erste Verurteilung nach Paragraph 175 mit 22 Jahren. Ein Jahr später, 1935, verschärft die Hitler-Regierung den seit 1872 im Deutschen Reich bestehenden Paragraph 175 nicht nur mit höheren Haftstrafen. 1938 mit 26 wirst du erneut angezeigt. Und 1939 und 1940 nach Paragraph 175 zu einer Gesamtzuchthausstrafe von 3 Jahren verurteilt. Im November 1942, du hast deine Strafe einschließlich der Untersuchungshaft fast abgebüßt, wird polizeiliche Vorbeugungshaft angeordnet. Als gefährlichen Wiederholungstäter deportieren sie dich im Januar 1943 in das Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg. Hier trägst du erstmals auf deiner Sträflingskleidung den rosa Winkel für Häftlinge, die nach Paragraph 175 verurteilt worden sind. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Häftlinge mit den rosa Winkeln sowohl beim Wachpersonal als auch bei Mitgefangenen ganz unten in der Hierarchie stehen.
Dieser Paragraph galt allerdings nicht für homosexuelle und bisexuelle Frauen. Der Historiker Dr. Martin Lücke erklärt dies folgendermaßen.
Als schützenswert galt im deutschen Strafrecht nicht die sexuelle Selbstbestimmung eines Individuums, sondern der allgemeine Wert der Sittlichkeit und Moral. Die sittliche Ordnung wurde als streng zweigeschlechtlich und heterosexuell gedacht und Sexualität unter dem Maßstab einer potenziell möglichen Fortpflanzung bewertet. Voraussetzung für eine Strafwürdigkeit von sexuellen Handlungen war es, dass sie, Zitat, beischlafähnlich waren und zur zeitgenössischen Idee eines ordnungsgemäßen Beischlafs mit potenzieller Reproduktionsabsicht gehörte die Penetration durch einen Mann. Viele tausend homosexuelle Männer und auch Frauen wurden in psychiatrischen Anstalten interniert oder in Konzentrationslagern ermordet. Zahlreiche Männer mussten sich einer sogenannten freiwilligen Entmannung unterziehen, um wieder in Freiheit zu gelangen. Die genaue Zahl der Ermordeten ist unbekannt. Rüdiger Lautmann hat die Zahl der schwulen Männer, die in Konzentrationslagern inhaftiert wurden, auf ca. 10.000 geschätzt, wovon ungefähr 53% ermordet wurden. Suchen wir nach lesbischer Verfolgung im Nationalsozialismus, so reicht eben nicht der Blick auf den Paragraphen 175 allein. Es ist danach zu fragen, an welchen anderen juristisch relevanten Orten des Rechts jenseits von Paragraph 175 die Diskriminierung und Verfolgung lesbischer Frauen stattgefunden hat. Joanna Ostrowska, Lutz van Dijk und andere führen diesen Gedanken fort. Ich möchte die drei kurz zitieren. Zitat, obwohl offiziell wurden nur Männer gemäß dem Paragraphen 175 verurteilt. Lesbische Frauen, transsexuelle und andere sexuelle und geschlechtliche Minderheiten wurden nach anderen Gesetzen als asoziale oder kriminelle belangt. Wir lassen unsere Forschung nicht weiterleiten von heteronormativen Nazi-Definitionen. Es gab auch homosexuelle Frauen und Männer in Konzentrationslagern, die als jüdisch deportiert waren, aber doch war Homosexualität Teil ihrer Identität. Was erst in jüngerer Zeit eine queere Geschichte des Holocaust genannt wird, erlaubt einen, wie mir meinen menschlicheren und nicht heteronormativen Ansatz, um differenzierter zu verstehen, was damals geschah.
Auch aus Sicht des LSVD darf sich eine gesamtgesellschaftliche Erinnerungskultur eben nicht an den Kategorien des Nationalsozialismus ausrichten. Den rosa Winkel bei der Erinnerungskultur als ausschließliches Merkmal zu nehmen, wäre aus unserer Sicht absurd. In der Gedenkstunde im Bundestag zeigt sich die Komplexität von Verfolgung lesbischer und bisexueller Frauen am Beispiel des Schicksals von Mary Pynja. Dies hat die offen lesbische Schauspielerin Maren Kreumann vorgetragen.
Eigentlich solltest du hier stehen und berichten. Solltest uns deine Sicht auf deine Lebensgeschichte erzählen, die trotz mühsam aufgespürter Dokumente noch immer unvollständig ist. Selbst über deinen Tod wurde bis zuletzt gelogen. Angeblich bist du 1942 mit 37 Jahren im Konzentrationslager Ravensbrück an Herztod gestorben. Aber du bist nicht gestorben. Du bist ermordet worden. Du wirst zunächst in das Konzentrationslager Hamburg-Fuhlsbüttel gebracht und dann am 12. Oktober 1940 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück deportiert. Auf der Zugangsliste ist hinter deinem Namen das Wort asozial vermerkt, nicht jedoch jüdisch. In einigen Fällen wurden lesbische Frauen gleichermaßen als asozial eingestuft. Aber hatte sie wirklich Kontakte mit lesbischen Frauen? Und war ihre Ehe nur eine Scheinehe, um sie als Jüdin und Lesbe doppelt zu schützen? Oder war eine Denunziation der Auslöser für ihre Verhaftung? Hatte sie wirklich lesbische Lokale in Hamburg fortgesetzt aufgesucht und dort Zärtlichkeiten ausgetauscht?
Der LSVD wünscht sich jetzt von der LSBTIQ-Community, dass wir keine Opferkonkurrenzen pflegen, sondern dass wir gemeinsam Zeichen setzen, dass wir gemeinsam erkennen, wir müssen uns einsetzen für eine Erinnerungs- und Gedenkkultur, aber auch immer noch für die Rechte aller LSBTIQ-Menschen in Deutschland und weltweit. Und wenn eine Gruppe aus dieser Community neue Rechte dazu gewinnt, ist es kein Verlust für andere, sondern ein Erfolg. Vor der Gedenkstunde war in den Medien allerdings oft von queeren Opfern die Rede. Dies wurde extrem stark kritisiert, denn immerhin war damals der Begriff queer im deutschsprachigen Raum noch gar nicht etabliert. Aber trotzdem nochmal. Es wurden nicht nur Schwule und Lesben verfolgt, verurteilt und ermordet vom NS-Regime, sondern auch bisexuelle und nicht heterosexuelle Personen ohne explizites Label als zum Beispiel lesbisch, die heute vielleicht den Begriff queer als Selbstbezeichnung nutzen würden. Was sehr zu kurz gekommen ist in der ganzen Berichterstattung, aber auch in den Veranstaltungen um und am 27. Januar, auch geschlechtliche Vielfalt wurde verfolgt. Aber leider gibt es auf diesem Feld noch große Forschungslücken, was die Diskriminierung, aber auch die Lebensrealität von trans- und intergeschlechtlichen Menschen, diese Lücken müssen aus unserer Sicht dringendst geschlossen werden. Wir dürfen geschlechtliche Vielfalt nicht nur im Nebensatz erwähnen, sondern müssen auch ihr den Platz in der Gedenk- und Erinnerungskultur einräumen, der ihr gebührt. In der festen und binären Geschlechtsordnung des Nationalsozialismus, wo nur zwischen Männern und Frauen unterschieden wurde und diesen ganz festen Rollen zugeschrieben wurden, sieht Rechtswissenschaftlerin Dr. Anna-Katharina Mangold sogar den Zusammenhang zwischen Verfolgung aufgrund von geschlechtlicher Vielfalt und von sexueller Vielfalt. Diese wurde in der Rechtsauffassung des NS als natürlich definiert.
Das Recht selbst soll völlig neutral sein in seinen Regelungen, weil es ja nur das Natürliche und Normale regle, eben ganz neutral. Ich nenne das die dreifache N-Strategie. Behauptungen von Natürlichkeit und Normalität sollen das Recht als neutral erscheinen lassen. Geschlecht wird als von außen und bereits bei Geburt erkennbar verstanden, als rein körperlich determiniert und im Laufe eines Lebens stabil, unwandelbar. Es gibt in diesem Modell auch nur zwei Geschlechter, männlich und weiblich, die im sexuellen Begehren aufeinander bezogen sind, weil eben nur eine Frau und ein Mann miteinander Nachkommen zeugen können. Und darum geht es bei der Geschlecht angeblich einzig um Fortpflanzung. Geschlechter sind auf die Bildung von Ehe und Familie ausgerichtet, jene Keimzelle der menschlichen Gesellschaft. Die Zuweisung von rigiden Rollen an Männer und Frauen ist ein Kennzeichen rechtsextremer und faschistischer Ideologien. Es überrascht nicht, dass rechtsextreme Autokratien, wie etwa in Russland, sich auch heute gerade gegen queere Menschen richten und versuchen, Frauen und Männer in traditionelle Geschlechterrollen zurückzudrängen.
Trotz der, wie wir finden, sehr gelungenen Gedenkstunde wollen wir betonen: Leider hat es 78 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz dauern müssen, bis diese Gedenkstunde stattfand. Das bedeutete auch, dass in der Gedenkstunde keine Überlebenden der Verfolgung aus der Community mehr selbst ihre Geschichte erzählen konnten. Aber wieso hat es eigentlich so lange gedauert? Und welche Schritte des Aktivismus haben dann schlussendlich zu dieser Veränderung und zum 27. Januar 2023 geführt? Einerseits muss man sagen, dass alle wichtigen Schritte zur Gleichstellung von LSBTIQ in Deutschland, die wir heute auch wie die Ehe für alle teilweise für selbstverständlich halten, extrem lange haben auf sich warten lassen. Das Gesetz spiegelt immerhin die gesellschaftliche Akzeptanz und Toleranz wider. Bis 1969, und das muss man sich wirklich mal vorstellen, galt die von den Nationalsozialisten verschärfte Fassung des Paragraphen 175. Ganz abgeschafft wurde er in der BRD erst 1994, und zwar im Rahmen der Rechtsangleichung zwischen Ost- und Westdeutschland. Helmut Metzner, der geschäftsführende Vorstand der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, sagte zu diesem lang andauernden Prozess:
Die im Jahr 2021 verstorbene Auschwitz-Überlebende Esther Bescherano schrieb in einem ihrer letzten veröffentlichten Texte, ich zitiere: Nach der Befreiung 1945 riefen wir Überlebenden alle nie wieder. Für unsere Mitgefangenen mit dem rosa Winkel galt das aber nicht. Sie wurden in den meisten Ländern, auch in Deutschland, weiter verfolgt. Ein aufrichtiges und umfassendes Erinnern an die homosexuellen Frauen und Männer, die damals litten und starben, fehlt noch immer und ist dringend nötig, sowohl im Deutschen Bundestag am Holocaust-Gedenktag als auch in der Gedenkstätte Auschwitz.
Wie langwierig und wie auch wie schwierig diese Steigerung der Akzeptanz von LSBTIQ war, liegt zum Teil auch an der mangelhaften Entnazifizierung des Justizsystems nach 1945. Auch das zeigt sich am Fall Karl Gorath.
Nach dem Krieg lebst du wieder in Bremerhaven. Doch schon im März 1946 wirst du erneut verhaftet. Und im September wegen schwerer Unzucht unter Männern nach Paragraph 175 zu 5 Jahren Zuchthaus verurteilt. Zu deinem Entsetzen empfängt dich im Gerichtssaal derselbe Richter, der dich schon einmal verurteilt hat, mit den Worten: Sie sind ja schon wieder hier.
Deutschland hat nicht nur lange gebraucht, um LSBTIQ immer mehr zu akzeptieren, sondern auch immer mehr zu akzeptieren, dass Gedenken Handeln bedeutet. Und dass Deutschland eine einzigartige historische Verantwortung hat, das NS aufzuarbeiten und es jetzt anders zu machen. Und dieses nie wieder, nie müde werden zu betonen und auch zum Beispiel in den Geschichtsunterricht einfließen zu lassen. Die erste Gedenkstunde im Bundestag am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus fand erst 1996 statt. Seither wird der Gedenktag jährlich begangen, am Tag der Befreiung des Konzentrationslagers in Auschwitz im Jahr 1945. 2001 dann trat die Initiative der homosexuellen NS-Opfergedenken und der LSVD gemeinsam mit dem Aufruf an die Öffentlichkeit. Der Aufruf war nach einem Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. 2008 wurde es der Öffentlichkeit in Berlin übergeben. Und seit wann gibt es ein Denkmal für die lesbischen Frauen? Erst seit 2022, anlässlich der 77. Befreiungsfeier des KZ Ravensbrück, Martin Lücke dazu.
Sie zeigt, dass es lesbischem Gedenken sehr viel schwerer fiel, als dem Gedenken an schwule Männer einen öffentlich sichtbaren Platz zu erstreiten. Lesbischen Aktivistinnen wurde immer und immer wieder zugemutet, überhaupt erst die Evidenz ihrer Verfolgung nachweisen zu müssen.
Die Forderung nach der Schwerpunktsetzung auf LSBTIQ-Verfolgte des Nationalsozialismus in der Gedenkstunde des Bundestags wurde erstmals 2018 laut. Initiiert vom Historiker Dr. Lutz van Dijk eine entsprechende Petition, die mehrmals abgelehnt wurde, so auch 2019 vom damaligen Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Er meinte, darüber würde man erst frühestens 2020 entscheiden. Die Entscheidung traf allerdings erst das amtierende Bundestagspräsidium unter Bärbel Baas im Juli 2022. Danke an dieser Stelle auch nochmal dem ganzen Bundestagspräsidium. Es hat es sich wirklich zum persönlichen und besonderen Anliegen gemacht, endlich LSBTIQ-Verfolgte, Inhaftierte und Ermordete würdig in die Gedenkkultur einzugliedern. Damit hat Deutschland am 27. Januar 2023 aus unserer Sicht einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg gemacht, Verantwortung für die Zeit des NS zu übernehmen. Aber dieser Tag ist aus Sicht des LSVD nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Wir begreifen die Gedenkstunde als ein wichtiges Symbol und einen Auftakt für ein gesamtgesellschaftliches Erinnern und Gedenken an queere Verfolgte des NS. Gedenken bedeutet Handeln in der Gegenwart und in der Zukunft. Das bedeutet für uns die Verankerung der Rechte von LSBTIQ in Artikel 3.3 des Grundgesetzes. Bislang fehlen sie dort nämlich als Opfergruppe des Nationalsozialismus. Diese Grundgesetzänderung würde auch die Hürde dafür wesentlich erhöhen, bereits errungene gesetzliche Regelungen für die Gleichstellung und Akzeptanz wieder zurückzunehmen. Auch Dr. Anna-Katharina Mangold versteht Gedenken als Selbstverpflichtung zu Handlung.
Noch immer müssen queere Menschen mühsam für ihre Rechte kämpfen. Aktuell geht es um das Selbstbestimmungsgesetz, für das in der letzten Legislaturperiode bereits Vorschläge zweier damaliger Oppositionsparteien vorlagen, die jetzt in der Ampelkoalition in der Regierung sind. Und das deswegen von der neuen Koalition eigentlich rasch hätte verabschiedet werden können. Nach der Vorstellung eines Eckpunktepapiers im letzten Sommer tut sich freilich überraschend wenig. Dafür äußern sich medial nun Gruppierungen, die mit Aussagen über das Wesen von Männern und von Frauen nur so um sich werfen. Diesen Aussagen zufolge müssen wir uns alle Männer als Triebtäter und alle Frauen als potenzielle Opfer vorstellen. Mich erinnern nicht wenige dieser Aussagen fatal an die Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts von 1957 über die Geschlechtswesen von Männern und Frauen. Es ist nicht überraschend, dass sich in diesen Gruppen rechte und rechtsextreme Gesinnungen finden, die mit aller Kraft versuchen, den Geist der selbstempfundenen Geschlechtsidentität wieder in die Flasche zurückzuzwängen. Doch so, wie das Bundesverfassungsgericht inzwischen bei einem Verständnis von selbstbestimmter Geschlechtsidentität angelangt ist, werden wir als demokratische Gesellschaft, da bin ich zuversichtlich, auch zu der Erkenntnis gelangen, dass die Menschenrechte queerer Menschen nicht relativierbar sind. Im Zweifel müssen wir eben für die Menschenrechte queerer Menschen weiterkämpfen, für unsere Rechte. Ich verneige mich vor all den mutigen und beharrlichen Vorkämpferinnen, die uns mit ihren Rechtskämpfen bis hierher gebracht haben.
Dr. Martin Lücke appellierte an die Community am Vorabend des 27. Januar 2023.
Sei stolz und undankbar. Gerade morgen ist ein wichtiger Tag für queere Menschen, denn morgen werden wir endgültig zu einem etablierten Teil der bundesdeutschen Erinnerungskultur. Ich hoffe sehr, dass wir dabei nicht in die Falle eines bundesdeutschen Wiederaufarbeitungspatriotismus tappen. Aber die Bundesrepublik insgesamt hat einfach viel zu lange gebraucht, um sich vom Nazi-Unrecht zu verabschieden. Sie hat zu spät rehabilitiert und zu lange eine öffentliche Anerkennung verweigert. Das macht mich insgesamt noch immer wirklich sehr undankbar. Was lerne ich noch? Do it yourself. Wer darauf wartet, dass es in der Mehrheitsgesellschaft irgendwann von selbst dazu kommt, mit der Verfolgung queerer Menschen einfach aufzuhören, der oder die ist ausgesprochen schlecht beraten.
Und wenn du nicht die Ressourcen hast, den Aktivismus selbst in die Hand zu nehmen, dann können wir das mit deiner Unterstützung übernehmen. Denn der LSVD ist die politische Interessensvertretung für Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Intertrans und queeren Personen. Du kannst uns helfen, entweder mit einer einmaligen Spende oder auch einer monatlichen Mitgliedschaft. Mit der Mitgliedschaft kannst du sogar den LSVD-Vorstand wählen oder zu unserem Verbandstag am 10. und 11. März in Köln kommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kann ich dir auch insbesondere die letzte ans Herz legen. Dort erklärt Bundesvorstand Henny Engels, die für den LSVD die Gedenkstunde mitkonzipiert hat, was das Zeichen des Bundestages für sie ganz persönlich bedeutet. Und wenn dir der Abstand zwischen den monatlichen Folgen zu groß ist, dann schau doch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Auf Instagram unter @lsvd_bundesverband oder auf Twitter @lsvd. Über konstruktives Feedback und Inspiration und Wünsche freue ich mich per E-Mail unter podcast@lsvd.de. Schreib mir zum Beispiel gerne, ob du dir noch eine eigene ausführliche Folge zum Paragraphen 175 in der Bundesrepublik wünschst. Bis zum nächsten Mal.
Das war Respekt, der Podcast vom LSVD. Mehr vom Lesben- und Schwulenverband im Netz. lsvd.de